NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Der Syrienkrieg, die Eskalation in Idlib und die Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland, die Rolle der Türkei, Russlands und der Europäischen Union, das alles hängt sehr eng zusammen. Und das ist heute ausführlich debattiert worden auf verschiedenen Bühnen. Darüber berichten wir und wir kommentieren das auch. In Brüssel verhandelt die EU derweil mit den Briten über die Nach-Brexit-Beziehungen und gegen das Coronavirus sollen in absehbarer Zeit Medikamente bereitstehen, so heißt es aus dem Robert-Koch-Institut. Der Bundestag hat heute Morgen debattiert über Kinder und Jugendliche in Flüchtlingslagern in Griechenland. Und es gab zum Beispiel einen konkreten Vorschlag der Grünen, einige von ihnen, die unbegleiteten Minderjährigen bei uns aufzunehmen. Der wurde dann aber abgelehnt. Nachmittags haben die Abgeordneten dann über eine der Fluchtursachen gesprochen, über den Krieg in Syrien in der Provinz Idlib. Aus Berlin, Barbara Kostolnik.
Interessanterweise wird in der Außenpolitik derzeit am sichtbarsten, wo innenpolitisch die Unterschiede zwischen den Parteien liegen. Die einen machen Russland, das an der Seite von Assad steht, für die Situation in Idlib verantwortlich. Die anderen zeigen mit dem Finger auf die Türkei, die Rebellengruppen in Idlib gegen Assad unterstützt. Idlib, sagt der CDU-Außenexperte Johann Wadephul.
Das ist eine humanitäre Katastrophe.
Nur, wer ist schuld? Für AfD-Fraktionschef Gauland ist klar, die Türkei.
Die Türkei führt in Syrien einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg.
Zwar hat die Türkei 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, aber sie hat eben auch einen Flüchtlingsdeal mit der EU abgeschlossen. 6 Milliarden Euro und die Flüchtlinge bleiben in der Türkei. Der Deal ist der AfD ebenso ein Dorn im Auge wie der Linkspartei, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die linken Politikerin Jelpke verurteilt den Deal als schändlich und wirft Erdogan vor, mit den Flüchtlingen an der griechisch-türkischen Grenze Europa erpressen zu wollen. Anders als die AfD kommt sie aber zu einem ganz anderen Schluss.
Die Menschen, die dort festsitzen, müssen nach Europa gelassen werden. Wir brauchen Aufnahmeprogramme und in erster Linie Solidarität mit den betroffenen Schutzsuchenden. Denn Erdogan hat sie direkt dorthin gekarrt.
Das Drohpotenzial Erdogans ist allen bewusst, aber die Konsequenzen daraus variieren. Der CDU-Politiker Wadephul will mit Erdogan weiter verhandeln und Russland in die Schranken weisen und fordert:
Wir sollten uns an Völkerrecht halten. Das ist für uns immer eine Maßgabe. Das heißt, ohne ein UN-Mandat wird es dort keinen militärischen Einsatz geben können.
Ein militärischer Einsatz in Idlib an der Seite der Türkei gegen Russland hätte erhebliche Konsequenzen, auch für die NATO. Im Auswärtigen Amt ist man ebenfalls vorsichtig. Nils Annen will den Druck im UN-Sicherheitsrat aufrechterhalten und hofft auf einen Waffenstillstand. Erpressen lassen will sich die Bundesregierung von Erdogan nicht.
Wenn wir aber als EU handlungsfähig bleiben wollen, dann müssen wir über alle Differenzen hinweg zusammen, auch mit der Türkei, eine gemeinsame Antwort auf das unerträgliche menschliche Leid in Idlib finden. Das bedeutet aber nicht, dass wir Differenzen verschweigen.
Mehr Geld für die Türkei könnte eine Antwort sein, die aber muss die Europäische Union gemeinsam geben. FDP-Politiker Graf Lambsdorff warb ebenfalls für eine Anpassung des EU-Türkei-Abkommens, noch mehr aber darum, Griechenland zu helfen, die Grenzen zu sichern.
Die ins Spiel gebrachte, mindestens subkutan unkontrollierte Grenzöffnung wäre der falsche Weg.
Ein kleiner Seitenhieb gegen die Grünen. Deren Außenpolitik-Expertin Brugger wiederum warb vehement für ein Ende des Terrors, für Menschlichkeit und Kontingente für Flüchtlinge. Denn
in diesem Konflikt gibt es mittlerweile keine guten Seiten mehr.
Am Vormittag hatte eine Gruppe von Abgeordneten aus CDU, FDP und Grünen einen Appell lanciert. Die Gruppe fordert gemeinsam mit britischen, italienischen und französischen Politikern ein Treffen mit dem russischen Präsidenten. Und sollte das alles nichts fruchten, dann eben Sanktionen.
Aus Berlin war das Barbara Kostolnik. Und der russische Präsident, der hat sich heute getroffen mit seinem türkischen Kollegen, mit Recep Tayyip Erdogan in Moskau. Und da haben sie auch über die Situation in Idlib beraten. Christine Nagel ist unsere Korrespondentin in Moskau. Frau Nagel, was konkret haben Putin und Erdogan denn besprochen?
Ja, es ging tatsächlich darum, wie man eine direkte Konfrontation zwischen der türkischen und der russischen Seite verhindern kann und wie man das diese Gewalteskalation tatsächlich beenden kann. Und nach über 6 Stunden, es hat also deutlich länger gedauert als geplant, hat man jetzt tatsächlich ein Dokument präsentiert. Das wurde eben von den beiden Außenministern vorgelesen. Und darin heißt es, dass es tatsächlich eine Feuerpause in der Provinz Idlib geben soll, und zwar ab 3 Uhr heute Nacht. Es ging auch darum, dass man gesagt hat, man will mehr tun für den Schutz ziviler Bevölkerung, für die Rückkehr von Flüchtlingen. Das sind natürlich viele hehre Worte. Was man konkret noch tun will, ist, dass es einen Korridor geben will entlang einer zentralen Autobahn, der M4. Da soll also der Verkehr normal laufen. Da sollen sich auch Menschen normal bewegen können, ohne Angst zu haben, beschossen und bombardiert zu werden. Und es soll gemeinsame Patrouillen auch entlang dieses Korridors geben, von türkischer und von russischer Seite. Das ist ja etwas, was man auch aus dem Nordosten Syriens schon kennt. Damit wollen beide Seiten jetzt erstmal für eine Deeskalation sorgen und somit auch Raum schaffen dann für weitere Verhandlungen. Denn dass das Problem Idlib jetzt löst, davon kann man noch nicht ausgehen.
Nun gibt es ja noch den Diktator Bashar al-Assad, der eigentlich der Herrscher in Syrien ist oder sich dafür hält. Was können denn da Erdogan und Putin als Externe wirklich ausrichten mit solchen Beschlüssen?
Sie können relativ viel ausrichten. Also beim letzten Mal war es so, dass man natürlich, bevor man ein solches Dokument veröffentlicht hat, auch nochmal das Gespräch mit Assad gesucht hat. Da ruft dann in der Regel der Kreml auch nochmal an, rückversichert sich, ob das in Ordnung ist. Ich glaube, dass die syrische Seite das gut akzeptieren kann, denn diese Autobahn, um die es da geht, das ist eine, die eben auch mit zu dem Bereich gehört, den die syrische Armee schon zurückerobert hat. Insofern guckt man da auch, dass natürlich die syrischen Interessen gewahrt bleiben. Denn eines hat Putin auch eben in der Abschlusserklärung noch mal klar gemacht. Man sieht sich weiter an der Seite des syrischen Machthabers. Man steht weiter dafür ein, dass die territoriale Integrität, wie es immer heißt, also die Ganzheit Syriens, die ganze Kontrolle des syrischen Machthabers Assad über Syrien letztlich am Ende steht. Und dafür will man sich weiter einsetzen. Und das zeigt eben auch, dass man sich da, was das eigentliche Problem angeht, denn die Türkei steht ja auf der anderen Seite und steht als Schutzherr quasi über den denen, die als Assad-Gegner gelten und die sich in der Region Idlib versammelt haben, dass man da eben noch nicht weitergekommen ist, aber jetzt Raum hat und ein bisschen Zeit hat, neue Verhandlungen aufzunehmen.
Wie kommen denn eigentlich, kann man das kurz beantworten, Erdogan und Putin miteinander klar? Einerseits standen die sich sehr nah, aber in Syrien sind sie jetzt auf unterschiedlichen Seiten.
Ja, aber wenn man eben gesehen hat, wie sie sich die Hand geschüttelt haben und wie sie auch deutlich zufrieden waren, dass sie auch hier wieder was erreicht haben, dann kann man sagen, sie wollen nicht, dass die Situation in Syrien letztlich die gute Partnerschaft, von der heute alle immer wieder lobend gesprochen haben, tatsächlich belasten. Und das spielen sie weiter. Sie wollen eben zeigen, in Syrien sind wir die zentralen Player. Wir entscheiden, wie es in Syrien weitergeht. Und selbst wenn wir auf unterschiedlichen Seiten stehen, können wir Kompromisse finden, anders als viele andere. Und das Ganze wird aber das türkisch-russische Verhältnis grundsätzlich nicht belasten.
Vielen Dank. Christina Nagel war das aus Moskau. Und das Thema Syrien ist natürlich auch Thema bei den EU-Außenministern. Die haben sich heute in Zagreb getroffen und haben besprochen, was sie tun können. Was dabei rausgekommen ist, das kommentiert Helga Schmidt.
Die Situation von 2015 darf sich nicht wiederholen. Wie ein Mantra wiederholen Europas Spitzenpolitiker diesen Satz. Aber er ist nicht mehr als eine Beschwörung. Die Situation von 2015 hat sich längst wiederholt, weil man sich in der EU 5 Jahre lang nicht auf eine gemeinsame Migrationspolitik einigen konnte. Das Mindeste, was jetzt sofort geschehen muss, ist die Aufnahme der Kinder, die allein aus der Türkei geflohen sind. Sie brauchen dringend eine sichere Umgebung, in der sie aufwachsen können, innerhalb der Europäischen Union. Dieses Minimum an Menschlichkeit sollte Europa aufbringen können. Am grundsätzlichen Problem ändert das natürlich wenig. Der Druck auf die EU-Außengrenzen wird bestehen bleiben. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, Europas Spitzenpolitiker werden das nicht allein in den Griff bekommen. Die bittere Erkenntnis, es liegt in den Händen der Präsidenten Putin und Erdogan, ob es für die fliehenden Menschen in Syrien und in der Türkei einen Funken von Hoffnung gibt. Denn beide, Putin und Erdogan, sind die Kriegstreiber in der Region. Um die Ausweglosigkeit dieser Machtkonstellation zu verstehen, lohnt es sich, noch einmal auf die brutale Interessenpolitik zu gucken. Putin unterstützt den syrischen Präsidenten Assad. Seine Armee lag schon am Boden, aber die russische Luftwaffe sorgte dafür, dass Assad das Land wieder unter Kontrolle bringen konnte. Dafür wurden russische Bomben geworfen, auf Krankenhäuser, auf Schulen und auf ganz normale Wohnsiedlungen. Assad assistierte den Helfern aus Moskau. Folter und Giftgas sind seine Handwerk. Er setzte sie ein gegen die eigene Bevölkerung. Das letzte, noch nicht zurückeroberte Gebiet Syriens ist die Gegend um Idlib. Dort stellt Erdogan seine Truppen den syrisch-russischen Eroberern entgegen. Aus humanitären Gründen will er die internationale Staatengemeinschaft glauben machen, aber das ist eine Lüge.
Der türkische Präsident kämpft in Idlib Seite an Seite mit Islamisten und Dschihadisten. Diese Religionskrieger werden seit langem von Ankara aufgerüstet. Dass Erdogan sich dabei auf syrischem Staatsgebiet befindet, in das er völkerrechtswidrig einmarschiert ist, das klingt fast schon wie ein Seitenaspekt. Aber für Putin ist dieser Punkt ganz entscheidend. Er will die Integrität Syriens mit allen Mitteln wiederherstellen, unter russischer Vorherrschaft, versteht sich. Das ist die brutale Wirklichkeit in Syrien. Die Europäer müssen dem nicht tatenlos zusehen. Sie können auf beide Seiten Druck ausüben, zum Beispiel konkret mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland und mit einer Aussetzung der Zollunion gegen die Türkei, damit es endlich zu einer Waffenruhe in Idlib kommen kann. In einem Punkt hat der türkische Präsident allerdings recht. Sein Land nimmt die meisten Flüchtlinge auf und deshalb muss die Europäische Union so schnell wie möglich nachzahlen und deutlich mehr Geld für die Hilfsorganisationen in der Türkei bereitstellen, für bessere Unterkünfte, für Schulen und Krankenhäuser, damit die Fliehenden ein menschenwürdiges Leben führen können, auch im türkischen Exil.
Die Europäische Union, ihre Außenpolitik und ihre Flüchtlingspolitik, kommentierte Helga Schmidt im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bleiben wir nochmal bei der Europäischen Union und dann fügen wir das Vereinigte Königreich hinzu und was dann rauskommt, das ist eine ziemlich explosive Mischung, denn Großbritannien ist ja nicht mehr Teil der EU und Brüssel und London verhandeln mittlerweile über die gegenseitigen Beziehungen nach dem Brexit. Ob es jetzt um Freizügigkeit, Finanztransaktionen oder um Fischerei geht, das ist ziemlich viel Stoff, der Zeitplan ist gedrängt und vor allem gibt es potenziell Streit. Die erste Verhandlungsrunde ist zu Ende und Chefunterhändler Michel Barnier von der EU hat Bilanz gezogen. Aus Brüssel Holger Beckmann.
Europas Chefunterhändler für die künftigen Beziehungen mit Großbritannien, Michel Barnier, gab sich große Mühe, die seinen Worten nach konstruktive Atmosphäre der ersten Gesprächsrunde zu betonen. Man sei sich mit gegenseitigem Respekt begegnet und die Verhandlungsteams auf beiden Seiten seien hochprofessionell. Dennoch, und das konnte und wollte Barnier nicht verbergen, gebe es erhebliche Differenzen und Hindernisse, um bis zum Ende dieses Jahres zu einem Vertrag zu kommen, mit dem alles geregelt werde.
Our differences come as no surprise.
Unsere Meinungsverschiedenheiten sind keine Überraschung, vor allem nicht nach dieser ersten Runde, aber manche sind wirklich außerordentlich schwierig. Ich bin aber immer noch davon überzeugt, dass wir für beide Seiten eine gute Einigung erzielen können.
For both sides.
Falls das nicht gelingt, wird das Vereinigte Königreich am 1. Januar 2021 der EU gegenüber ein Drittstaat sein, mit allen Folgen. Grenzkontrollen, gegenseitigen Zöllen, einer eingeschränkten Reisefreiheit. Barnier sagte, er habe den Eindruck, dass Großbritannien die Wirkungen eines solchen Szenarios unterschätze. In den ersten Verhandlungen hätten beide Seiten ihre Positionen verdeutlicht. Problematisch werde es an vielen Stellen, vor allem bei der Frage, ob London sich in Zukunft an die Standards der EU für Produkte oder Arbeitnehmerrechte halten wird und ob man sich über die künftigen Fischereirechte einigen kann. Die Briten wollen Fischern aus der EU in Zukunft den Zugang zu ihren Gewässern verbieten. Michel Barnier stellte klar, dass dieses Problem erst gelöst werden müsse, bevor man über ein umfassendes Freihandelsabkommen sprechen könne. Außerdem habe das Vereinigte Königreich die EU darüber informiert, dass man auf britischer Seite künftig nicht mehr die Europäische Konvention für Menschenrechte formell mittragen wolle.
Le Royaume-Uni nous a informé qu'il ne veut pas s'engager formellement à continuer à appliquer la Convention européenne des droits de l'homme.
Ebenso wenig will London noch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs akzeptieren. Beides ist aber Barnier zufolge für die EU eine rote Linie, über die man nicht verhandeln will. Beide Seiten müssten ihre neue gegenseitige Unabhängigkeit jetzt akzeptieren und daraus eine völlig neue Partnerschaft entwickeln, sagte Barnier. Und für die EU habe Großbritannien immer noch eine besondere Bedeutung.
Ce grand pays qui au-delà du Brexit et après le Brexit.
Dieses große Land, das auch nach dem Brexit ein mit uns befreundetes Land bleibt, ein Verbündeter, ein Nachbar. Aber wir müssen alle unsere Beziehungen auf ein rechtlich völlig neues, verlässliches Fundament stellen. Der Brexit macht das notwendig. Und das wird, das klang aus Barniers Worten heraus, eine Herkulesaufgabe. Um sie zu bewältigen, bleiben nicht einmal mehr 10 Monate Zeit.
Das war aus Brüssel, Holger Beckmann. Stichwort Coronavirus. Das Bundesland mit den meisten Fällen ist weiterhin Nordrhein-Westfalen. Aber alle Schulen zu schließen, wie das in Italien jetzt geschieht, das kann sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann dennoch derzeit nicht vorstellen. Heute hat er gesagt, dann würde sich ja auch die Frage stellen, wer betreut eigentlich die Kinder unserer Krankenschwestern, unserer Ärztinnen und Ärzte? Die wären dann ja tagsüber zu Hause. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Magdalena Dietz. Es gibt in Deutschland zurzeit rund 350 bestätigte Fälle einer Corona-Infektion. Magdalena, was sagt diese Zahl denn eigentlich aus?
Tja, erstmal ist es ja nur eine Momentaufnahme, denn aktuell steigen die Zahlen in Deutschland fast stündlich, besonders in NRW. Und man muss sie aber trotzdem dann in Relation setzen zu den Grippezahlen. Das hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, heute bei einer Pressekonferenz gesagt.
Wir haben in diesem Jahr bislang im Rahmen der Grippewelle 119.280 laborbestätigte Influenza-Fälle gemeldet bekommen in Deutschland. Und wir haben bislang, mit Stand letzte Woche, 202 Todesfälle.
Ja, und dagegen steht die Zahl 0, denn in Verbindung mit dem Coronavirus gab es noch gar keinen Todesfall in Deutschland. Allerdings gab es zuletzt einen in der Schweiz. Und der Präsident des Instituts, der Herr Wieler, sagt, wir müssen uns auch in Deutschland auf Todesfälle einstellen.
Und angeblich soll es ja bald Medikamente gegen die Viruserkrankung geben. Ist das denn realistisch?
Ja, bald ist relativ. Erstmal, wenn es um die Impfung geht, dann ist das nicht so bald, meiner Meinung nach. Die WHO rechnet damit, dass es erst in rund anderthalb Jahren soweit ist, dass es einen Impfstoff gibt. Das Robert-Koch-Institut ist da etwas optimistischer. Die sagen, nächstes Jahr ist es soweit. Aber was die Medikamente angeht, da hat der Präsident Wieler heute etwas Hoffnung gemacht.
Die gute Nachricht ist die, dass es wirklich zurzeit viele Studien gibt, in China insbesondere, wo Medikamente experimentell ausgetestet werden. Und wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen solche Medikamente dann auch in Deutschland eingesetzt werden können.
Ja, und bis dahin können Patienten, die schwer erkrankt sind, erstmal nur symptomatisch behandelt werden. Das heißt zum Beispiel mit fiebersenkenden Mitteln oder auch mit Medikamenten gegen bakterielle Infektionen, damit das Immunsystem nicht noch extra geschwächt wird. Manche werden sogar beatmet.
Und bei den Menschen, die jetzt wirklich Sorge haben, sich anzustecken, bringt es denn da was, wenn die nicht mehr verreisen bzw. konkret nicht ins Ausland reisen?
Ja, also nach Italien würde ich jetzt gerade nicht reisen und am Anfang war das auch so. Aber mittlerweile, sagte auch das Robert-Koch-Institut, stecken sich die meisten Menschen dann eben doch bei uns in Deutschland an.
Darum ist es so wichtig, dass wir nach wie vor in Deutschland so viel wie möglich daran arbeiten, dass das Gesundheitsamt in der Lage bleibt, Kontaktfälle nachzuuntersuchen und die aufzuspüren und entsprechend dann Quarantänemaßnahmen auszusprechen.
Ja, und was das Reisen ins Ausland angeht, da stellt sich sowieso die Frage, wo wir überhaupt noch hinreisen können aktuell. Die Lufthansa hat bis Ende März mehr als 7.000 Flüge gestrichen, unter anderem auch nach Israel. Dort gibt es wegen des Coronavirus nämlich ein Einreiseverbot. Aktuell für alle aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Jetzt sind wir sozusagen die Bösen.
Genau.
Vielen Dank, Magdalena Dietz. Das Klimaschutzgesetz, das die Europäische Union vorschlägt, das ist gestern gerade abgewatscht worden. Greta Thunberg hat es in der Luft zerrissen und kein gutes Haar an dem sogenannten Green Deal von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gelassen. Heute nun gibt es in Sachen Klima schlechte Noten für die Bundesregierung. Das Wirtschafts- und Umweltministerium hat, beide Ministerien hatten Gutachten in Auftrag gegeben und die liefern offenbar ein ernüchterndes Ergebnis. Die Maßnahmen, die der Bund plant, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, die nützen herzlich wenig. Aus Berlin, Alex Krämer.
70 Millionen Tonnen Kohlendioxid zu viel. Eine Überraschung sind die heute bekannt gewordenen Zahlen nicht. Dass das Klimapaket eher nicht reicht, um das Klimaziel 2030 einzuhalten, davon gingen fast alle Expertinnen schon im Herbst aus. Interessant sind die Zahlen aber trotzdem. Denn zwei unabhängige Gutachterteams sind zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen. Beauftragt wurden sie einmal vom SPD-geführten Umweltministerium und vom CDU-geführten Wirtschaftsministerium. Der Trend? Beide erwarten ordentliche Fortschritte in der Stromproduktion, der Industrie und der Landwirtschaft. Diese Bereiche dürften die Vorgaben annähernd erfüllen. Für Umweltministerin Svenja Schulze der positive Teil der Geschichte.
Das ist ein großer Schritt und viel mehr, als mancher vorher erwartet hat.
Hinterher hinkt einmal alles, was mit der Heizung von Gebäuden zu tun hat und vor allem ganz deutlich der Verkehr. ein Problemfall, sagt die Umweltministerin.
Wir sind im Verkehrsbereich noch nicht an dem Ziel, was wir erreichen müssen. Da muss noch mehr getan werden. Da wird das Klimakabinett jetzt wieder zusammenkommen müssen. Aber dass wir im Bereich Abfall, dass wir bei Industrie, dass wir bei Energie schon so weit sind, zeigt, da wo politisch gehandelt wird, da wo Maßnahmen ergriffen werden, da schaffen wir es, auch CO2 zu reduzieren. Und das ist erstmal eine gute Nachricht.
Politisch handeln, das muss jetzt auch der Verkehrsminister, fordert Schulze. Andreas Scheuer solle Vorschläge vorlegen, wie er die Klimaschutzlücke im Verkehr schließen will. Allzu scharfe Töne in Richtung Verkehrsminister vermeidet Schulze, aber die hat sie vielleicht auch nicht nötig. Denn laut Klimaschutzgesetz ist Andreas Scheuer dazu verpflichtet, nachzubessern. Dass das auch nötig ist, räumt der Verkehrsminister zumindest indirekt ein. Ja, wir brauchen mehr Dynamik, so zitiert ihn sein Ministerium. Er werde feststellen, wie sich die bisherigen Maßnahmen ausbauen lassen. Ausbauen, ja, das soll er mal, sagt dazu Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionschef der Grünen.
Das kann doch nicht sein, dass die Bundesregierung hier und insbesondere der Verkehrsminister komplett die Arbeit verweigert. Deshalb wird es insbesondere so sein müssen, dass im Verkehrsbereich grundsätzlich nachgearbeitet werden muss. Hier sind wir weit von einer konsistenten und konsequenten Klimaschutzpolitik entfernt.
Krischers Analyse deckt sich mit den Zahlen der Gutachter. Sowohl die Sachverständigen des Umweltministeriums als auch die des Wirtschaftsministeriums gehen davon aus, dass Deutschland sein Ziel für 2030 vor allem wegen der vielen Treibhausgase aus dem Verkehr reißen könnte. Das bedeutet im Umkehrschluss, dort muss noch besonders viel passieren. Dass gleich zwei Gutachterteams zu diesem Ergebnis kommen, erhöht den Druck auf Scheuer. Voraussichtlich im April soll sich das Klimakabinett mit den Gutachten und mit den Konsequenzen daraus beschäftigen.
Greta Thunberg hat offenbar recht gehabt. Das Klimapaket, das sogenannte, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, reicht vorne und hinten nicht. Das war aus Berlin Alex Krämer. Und Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Chelsea Manning ist die Whistleblowerin aus den USA, die der Enthüllungsplattform WikiLeaks hunderttausende geheime Dokumente des US-Militärs zugespielt hatte über die Kriege im Irak und in Afghanistan. Die hatte WikiLeaks damals veröffentlicht und das hat ziemlichen Wirbel dafür hat für ziemlichen Wirbel gesorgt. Sie erinnern sich sicherlich daran. Das hatte Chelsea Manning 35 Jahre Haft wegen Spionage eingebracht, aber dann hatte 2017 US-Präsident Barack Obama, der damals noch Präsident war, beschlossen, sie mit einem Gnadenerlass freizulassen. Nun sitzt sie aber wieder in Haft seit geraumer Zeit, denn sie weigert sich, gegen den Gründer von WikiLeaks, gegen Julian Assange, auszusagen. Und das macht dem UNO-Sonderberichterstatter über Folter große Sorgen. Aus Zürich, Dietrich Kalmeurer.
Weil sie sich weigert, vor der Grand Jury im US-Bundesstaat Virginia gegen Julian Assange auszusagen, sitzt Chelsea Manning schon seit Monaten in Haft. Zudem wird die Whistleblowerin jeden Tag mit einer Geldbuße in Höhe von $1,000 belegt. Nils Melzer, der UNO-Sonderberichterstatter über Folter, hat zu dieser Haft eine klare Meinung.
Also es geht um Verletzung der Zeugenaussagepflicht. Das kann natürlich ein Vergehen sein, das man durchaus auch strafbar machen kann im nationalen Recht. Aber es ist dann ein strafrechtliches Vergehen. Das heißt, die Strafe muss klar bemessen sein. Und wenn die dann abgesessen ist, dann ist die Sache auch vorbei, nicht? Was man nicht machen kann, man kann nicht jemanden in Haft halten, um den Willen zu brechen.
Nils Melzer bezeichnet die Haft von Chelsea Manning eindeutig als Beugehaft.
Das ist natürlich dann eben doch die Logik der Folter, nicht? Dass man eben zunehmend schwere seelische Leiden hier zufügt, mit dem Zweck, jemanden dazu zu bringen, eine Zeugenaussage zu machen, die er oder sie nicht machen will, aus Gewissensgründen.
Bereits im November richtete der UNO-Berichterstatter einen Aufruf an die US-Regierung, Chelsea Manning freizulassen. Eine Antwort aus Washington gab es bislang nicht.
Nein, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht nur auf diesen Fall bezogen. Seit Amerika aus dem Menschenrechtsrat ausgetreten ist, kooperieren sie eigentlich nicht mehr mit unseren Mandaten.
Für Nils Melzer fügt sich der Umgang mit der 32-jährigen Whistleblowerin ein in eine ganze Reihe von ähnlichen Fällen. Allen voran die Anklage gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange, aber auch das Vorgehen gegen den US-Journalisten Glenn Greenwald, der die Unterlagen von Edward Snowden aufbereitete, oder die Ermittlungen gegen Mitarbeiter des australischen Senders ABC. Für den UNO-Berichterstatter handelt es sich eindeutig um eine Einschränkung der Pressefreiheit.
Da sehen wir doch jetzt, dass eine sehr repressive Haltung kultiviert wird, dass man versucht, Präzedenzfälle zu etablieren, wo es also kriminalisiert werden soll, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen über eben schwerste Missbräuche seitens der Regierung. Und das scheint mir schon ganz, ganz kritisch zu sein. Also da muss auch die Öffentlichkeit reagieren.
Nils Melzer beobachtete, dass sich die Verfolgung von Journalisten und ihren Informanten schon jetzt auf die Berichterstattung anderer auswirkt.
Also beim Assange-Fall ganz, ganz deutlich. Ja, also man sieht ja dort auch, die Berichterstattung ist ja sehr, sehr zurückhaltend, gerade eben wenn es, also man möchte sich auf keinen Fall mit Assange assoziieren. Gerade in den englischsprachigen Mainstream-Medien sieht man dort praktisch keine Berichterstattung.
Der Fall der inhaftierten Whistleblowerin Chelsea Manning stehe bei den Medien klar im Schatten der Berichte über das Schicksal von Julian Assange. Nils Melzer betont, neben den investigativen Journalisten selbst seien auch die Informanten wichtig für eine freie Presse.
Die müssen geschützt werden. Wir sind absolut darauf angewiesen, dass solche Menschen ihren Job machen und uns informieren und informiert halten. Deshalb ist ja die Presse die vierte Macht im Staat, nicht?
Wenn es jedoch zum Verbrechen werde, die Wahrheit zu sagen, dann lebten wir nicht mehr in einer freiheitlichen Demokratie. Das erscheine ihm sehr gefährlich, sagt der UNO-Sonderberichterstatter über Folter.
Aus Zürich war das Dietrich Karl Meurer. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat sich in dieser Woche einen neuen Vorsitzenden gewählt, den Limburger Bischof Georg Betzing. Der gilt als einer, der gut zuhören, reden und vermitteln kann. Und diese Fähigkeiten wird er sicher auch brauchen, denn bei der Frühjahrsvollversammlung haben die Kirchenoberen neue Grundsätze für finanzielle Zahlungen an Opfer sexualisierter Gewalt in der Kirche beschlossen. Und die sind umstritten. Zwar ist einerseits die katholische Kirche da schon relativ weit gegangen, verglichen mit vielen anderen Institutionen, in denen es auch Opfer gibt. Aber ob die Höhe reicht, ob die Zahlung nur symbolisch ist oder ob man das erlittene Leid überhaupt entschädigen kann, darüber gibt es weiterhin unterschiedliche Meinungen. Aus Mainz, Ulrich Pick.
Auf diesen Augenblick hatten nicht nur viele Mitglieder der katholischen Kirche in Deutschland gewartet. Auch die evangelische Kirche und Sportverbände dürften nach Mainz geschaut haben, als der Trierer Bischof Stefan Ackermann kundtat, wie seine Kirche sich künftig bei der Entschädigung von Missbrauchsopfern verhalten wird. Denn die Deutsche Bischofskonferenz betritt mit ihrem Vorgehen Neuland. Konkret sieht der jetzige Schritt der katholischen Bistümer vor, den kirchlichen Missbrauchsopfern ein einmaliges Schmerzensgeld zu zahlen.
Wir haben uns dazu entschieden, jetzt nochmal wirklich nach der Erfahrung und den Gesprächen bei den individuellen Leistungen zu bleiben, die dann aber natürlich auch entsprechend festgelegt werden müssen. Bisher hatten wir ja in der Regel bis zu 5.000 Euro, in Härtefällen auch darüber. Und dass wir nicht nur einen jetzt innerkirchlichen Rahmen haben, Referenzrahmen, den wir festlegen, sondern eben auch einen außerkirchlichen. Und das wäre die Rechtsprechung der staatlichen Gerichte im Bereich der Schmerzensgeldzahlungen.
Die Schmerzensgeldzahlung wird verstanden als Anerkennung des erlittenen immateriellen Schadens bei den Opfern. Ihre Höhe soll im oberen Bereich eines Korridors zwischen 5.000 und 50.000 Euro liegen. Damit geht die katholische Kirche deutlich über die Summe ihrer bisherigen reinen Anerkennungszahlungen hinaus, die bei durchschnittlich 5.000 Euro lagen. Sie bleibt aber unter der von den Opferverbänden geforderten Summe von 300.000 Euro. Ob und welches Schmerzensgeld gezahlt wird, entscheidet eine sogenannte Plausibilitätsprüfung, die ein zentrales und unabhängiges Gremium durchführen soll.
Das ist natürlich ein qualitativer Unterschied zu vorher. Und das war auch eine der starken Empfehlungen, die wir aufgreifen, zu sagen, es gibt nicht bloß ein Gremium, das Empfehlungen ausspricht, um zu einer möglichst hohen Vergleichbarkeit zu kommen. Nein, das Gremium legt die Höhe fest und weist die Zahlung an. Das ist das Gremium, das entscheidet und dann auch anweist. Aber es bleibt bei einer Plausibilitätsprüfung nicht mehr.
Die Opfer, die im Vorfeld die Summe von 300.000 Euro genannt hatten, gaben sich enttäuscht. Die Kirche, so beklagte der Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch Matthias Katsch, wolle keine Verantwortung übernehmen für die von ihren Geistlichen begangenen Taten.
Wir müssen feststellen, die Bischöfe haben eine Chance verpasst, einen echten Systemwechsel hin zu einer Entschädigung für das Versagen ihrer Kirche zu gehen. Und stattdessen wollen sie nur ihre bisherigen symbolischen Anerkennungszahlungen weiterentwickeln. Das ist klar zu wenig und bleibt hinter dem zurück, was wir dachten, schon erreicht zu haben mit ihnen.
Laut einer Studie von Wissenschaftlern aus Mannheim, Heidelberg und Gießen gibt es in den kirchlichen Akten aus den Jahren 1946 bis 2014 Belege für bundesweit 3.677 sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche durch Priester, Ordensmänner oder Diakone. Rund 2.200 Opfer haben bislang die von der katholischen Kirche angebotene Anerkennungssumme bekommen.
Die katholische Kirche in Deutschland hat Zahlungen für die Betroffenen sexualisierter Gewalt in der Kirche beschlossen und vor allem hat sie Regeln dafür festgelegt. Ulrich Pick berichtete darüber. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.